Hallo zusammen. Es folgt eine NZZ-Geopolitik-Folge, die wir live diesen Dienstag in Zürich aufgenommen haben. Viel Spaß.
NZZ-Geopolitik.
Wenige Tage, bevor eine Feuerpause zwischen dem Hisbollah und Israel in Kraft tritt, die jetzt übrigens noch hält, besucht der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seine Truppen im Süd-Libanon. Netanyahu trägt eine Schutzweste und er ist nicht allein. Maskierte Elitesoldaten bilden einen Halbkreis um ihn und er sieht ein bisschen so aus wie ein Feldherr. Wir haben eine Invasion aus dem Libanon verhindert, aber es gibt noch viel zu tun, sagt Netanyahu. Wir verändern gerade den Nahen Osten und wir werden nicht aufhören. Doch dann, ein paar Tage später, folgt der nächste Auftritt von
Netanyahu.
Die Schutzweste ist abgelegt. Netanyahu steht im dunklen Anzug vor einer Landkarte, als ob er das Wetter ansagt, wie ein Meteorologe. Aber zu sehen ist natürlich nicht eine Wetterkarte, sondern die Grenzregion zwischen Israel und Libanon. Netanyahu zeigt auf, wie gut die israelische Armee im Südlibanon aufgestellt ist und wie sich aus seiner Sicht die Situation in Nordisrael verbessert habe. Sein Freund Trump wolle eine Feuerpause, man gebe der Diplomatie eine Chance. Und dann macht Netanyahu eine interessante Geste. Er ballt die Faust und sagt: In der einen Hand halten wir die Waffen, die andere strecken wir zum Frieden aus. Richard, was zeigen dir diese verschiedenen, diese widersprüchlichen Auftritte von Benjamin Netanyahu?
Es zeigt zweierlei. Erstens einmal, dass er ein Kriegsziel ausgibt, das nicht zu erreichen ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sein lieber Freund Trump mit einem Anruf und einem Tweet ihm seine ganze Politik durcheinander gebracht hat oder seine Kriegsführung, weil es gab ja diesmal in dieser genauen Situation einen Tweet, der ganz Israel erschüttert hat, in dem Trump sehr klar gesagt hat, das hat aufzuhören. Ich befehle das sozusagen.
Ich verbiete es.
Und Israel muss jetzt aufhören, da diese Hochhäuser zu bombardieren. Das kann nicht mehr so weitergehen. Peng. Das war in einem Satz: Außen- und Sicherheitspolitik Israels wurde in Washington entschieden und nicht mehr in Jerusalem. Und damit hatte eigentlich Netanyahu keine andere Wahl, als klein beizugeben. Und das aber natürlich so auszugeben, als ob das auch sein Interesse wäre, genau das zu machen, was es natürlich nicht ist.
Und in einem Satz, warum und wie ist Netanyahu in diese Situation hineingeraten?
Er ist aus zwei Gründen in diese Situation hineingeraten. Das eine ist, dass er von Anfang an sich quasi ganz in die Hände von Trump begeben hat und überzeugt war, dass Trump für ihn seine Carte Blanche sein wird, so weiter vorzugehen, wie er sich das vorstellt, viel mehr als bei einem demokratischen Präsidenten. Das ging ja auch über eine gewisse Zeit wirklich gut für ihn aus seiner Sicht. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass er im Grunde genommen eigentlich gar keine wirkliche Strategie hat, übrigens auch wie Trump, wo es hingehen soll und was er erreichen will. Wogleich man unterscheiden muss, dass natürlich die grundlegenden Ziele der Amerikaner und die grundlegenden Ziele Israels sich natürlich unterscheiden, ganz logisch alleine schon aus geografischen Gründen.
Das ist NZZ-Geopolitik, das große Ganze verstehen. Seit dem 7. Oktober, seit mehr als 2,5 Jahren, will Israels Ministerpräsident seine Feinde mit der ganzen militärischen Kraft zerstören. Doch der Iran, die Hamas und der Hisbollah verfolgen eine neue Art des Krieges und sein Freund Trump, der hilft ihm nicht ganz dabei. Das bringt Israel in ein Dilemma, sagt der langjährige Nahostkorrespondent und heutige NZZ-Autor Richard C. Schneider. Mein Name ist David Vogel und ich sage herzlich willkommen, Richard, und herzlich willkommen, liebes Publikum, hier im Berner Theater in Zürich. Läuft nicht schlecht, oder?
Musst du sagen.
Ich glaube schon. Du hältst es zwar überhaupt nicht an den Plan, aber ist ja wurscht.
Aber das wusstest du.
Das wusste ich. Ich wusste, soll ich den Richard einladen? Na, ist er liefert und weiß sofort und deine Intelligenz zu diesem Thema ist eh hervorragend und so spontan, deswegen ist es eigentlich völlig egal.
Wissen Sie, was er gerade tut? Ich habe eigentlich gar keine Chance mehr, Fehler zu machen.
Heute ist Unabhängigkeitstag in Israel. Etwas sehr Spezielles ist da passiert. Ich war auch schon am Unabhängigkeitstag in Israel und normalerweise versammelt sich dann viel Volk am Strand und verfolgt dann oder möchte gerne die ganze Fliegerflotte sehen, die da an Stränden entlang fliegt. Heute war, glaube ich, zum dritten Mal in der Folge das nicht möglich, weil alle Flieger natürlich im Einsatz sind oder im Armee, also quasi im Alarmzustand sind. Wie fröhlich war denn dieser Tag heute in Israel? Wie würdest du die Stimmung in Israel beschreiben?
Naja, fröhlich wäre wirklich übertrieben. Also die Leute sind zwar erstmal ein bisschen erleichtert, dass sie nicht alle 10 Minuten in die Bunker rennen müssen, aber von Fröhlichkeit kann gar nicht die Rede sein. Was für den Außenstehenden aber nicht zu erkennen ist, dass eben die Gesellschaft jetzt gerade in einer Stadt wie Tel Aviv doch auch sehr unter Druck steht, ist, dass man in Israel immer so schnell wie möglich zu einer Art von Normalität übergeht, dass das auch ein Prinzip ist. Ich erinnere mich an einen Terroranschlag in den 90er Jahren, da war ich in Jerusalem auf Reportage und da gab es einen ganz schlimmen Terroranschlag in einem Café, ein sehr bekanntes Café in der Fußgängerzone. 2 Palästinenser jagten sich da in die Luft, viele Tote, Blut, alles. Und bereits am Nachmittag saßen alle wieder in diesem Café und ich fand das damals so pietätlos. Und dann sagten mir die Leute dort, nein, wir zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, wir leben weiter und zwar ganz normal. Mhm. Und das ist tatsächlich ein bisschen so das Credo. Das heißt, wenn man durch Tel Aviv heute läuft, schaut das alles normal aus. Aber wer die Stadt im Normalzustand kennt, weiß ganz genau, es ist überhaupt nicht normal.
Genau, man nimmt schon alle, die sie kennen, also es gibt eine gewisse Erschöpfung.
Es gibt eine tiefe Erschöpfung, es gibt eine tiefe Verzweiflung, es gibt einen extremen Frust auf diese Regierung, es gibt eine große Wut auf Netanyahu, weil die Menschen sind nicht blöd. Sie hören jetzt seit 2,5 Jahren von ihm in jeder Hinsicht, an jeder Front immer dieses Wort zu Nitzachon Muchlat, also totaler Sieg. Und mittlerweile machen sie daraus auch so Wortspiele und sagen totale Frustration, so Kishalon Muchlat und lauter solche Begriffe. Mhm. Also die Leute sind schon sehr, sehr frustriert. Und was aber alle hoffen, ist, dass man irgendwie einerseits sehr schnell zu einer Normalität zurückkehren kann. Jeder will eigentlich sein normales Leben leben. Man darf auch nicht vergessen, die Schulen waren zu bis zum vergangenen Sonntag. Die Schulen waren zu und man hatte die Kinder daheim. Man konnte nicht arbeiten gehen. Man musste die Kinder beruhigen. Es gab keine Kinderbetreuung und gar nichts. Also wirklich ganz, ganz schwierig. Und gleichzeitig wissen doch die meisten Israelis, dass ihre Sicherheitssituation heute schlimmer ist als vor diesem jetzigen Krieg mit dem Iran und eigentlich auch schlimmer ist als schon zuvor. Weil auch dieses Versprechen, daran denkt man gerade nicht, weil sich der Fokus woanders hinrichtet, weil auch dieses Versprechen, wir werden die Hamas vollständig besiegen, das haben wir ja seit dem 8. Oktober 23 jeden Tag gehört, hat er nicht erfüllt. Die Hamas ist da, die Hamas tut sich gerade wieder rekonstituieren, die Hamas hat dort, wo sie noch an der Macht ist, in diesem Teil von Gaza, den die Israelis nicht übernommen haben, hat sie sich ganz schnell wieder konsolidiert, hat die Gesellschaft unter Druck gesetzt, tut sich sogar wieder bewaffnen. Mhm. Und im Grunde genommen weiß man nach 2,5 Jahren, alles, was Netanyahu gesagt hat, ist nicht eingetreten.
Mhm. Dabei lief es doch eigentlich wie am Schnürchen für ihn am Anfang. Also er hat ja, seit er politisch aktiv ist, seit Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre, spricht er von der Gefahr Iran. Er hat eigentlich alle amerikanischen US-Präsidenten wirklich bearbeitet. Und jetzt hatte er endlich jemanden im Weißen Haus, den er überzeugen konnte, lass uns diesen Krieg machen, lass uns diese Gefahr, die es ja wirklich gibt, das hoch angereicherte Uran, lass uns das zunichte machen. Und 7 Wochen später wird klar, er hat keines seiner Ziele erreicht.
Naja, fangen wir mal so an. Selbst ein Netanyahu hat ja manchmal in seiner politischen Analyse recht. Also das muss man einfach mal ganz trocken sagen. Und man kann, ich hatte das Vergnügen, in Anführungszeichen, ihn zwei, dreimal interviewen zu können. Sagen wir mal so, ich habe schon andere Politiker interviewt, die irgendwie uns Journalisten gegenüber freundlicher gesinnt waren als er. Also, man kann mit sehr, sehr, sehr vielen von ihm überhaupt nicht einverstanden sein. Das ist auch relativ einfach. Aber er ist alles andere als blöd. Also er ist wirklich kein dummer Politiker und er versteht schon sehr viel. Allerdings, gerade in den letzten Jahren, seitdem es diese Anklage gegen ihn gibt, wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen, ist er wie so ein gehetztes Tier, das wild um sich schlägt, weil er das Gefühl hat, er ist mit dem Rücken zur Wand und weil er sich selber auch immer verstanden hat, als denjenigen, der das jüdische Volk vor einem zweiten Holocaust retten will und wird. Das war wirklich sein Credo, das ist auch so seine tiefe Überzeugung. Und die Tatsache, dass der Staat Israel ihn angeklagt hat und dass er da jetzt ständig zu Gericht muss, ist für ihn also auch eine narzisstische Kränkung und hat ihn extrem wütend gemacht. Und von seiner Familie wird er da ja auch noch befördert. Und hat sich von einem konservativ rechten Politiker immer weiter nach rechts außen gewandt. Man hat früher auch immer gesagt, und auch alle linksliberalen Journalisten in Israel haben das ja auch immer bestätigt, das einzig Gute in Netanyahu, wie sie gesagt haben, ist, dass er risk averse ist. Er war nie ein Politiker, der schnell in einen Krieg gerast ist, wie beispielsweise Olmert, der, wenn er Krieg geführt hat, ihn versucht hat, so schnell wie möglich zu beenden. Und das hat sich alles geändert. Das hat sich geändert auch durch die Koalition, aber alleine die Tatsache, dass er sich diese Rechtsextremisten in die Koalition holte, hatte auch etwas zu tun damit, dass er an die Macht wollte. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat sich in seinem ganzen Outlook extrem verändert. Der 7. Oktober, der natürlich auch in seiner Verantwortung liegt, auch wenn er diese bis heute abstreitet, hat ganz viel verschoben. Und dann hat er sich gedacht, so, das ist jetzt die Chance der Chancen. Wir führen diesen Krieg an sieben Fronten. Diesen Slogan hat er sehr früh ausgegeben, also an allen Fronten, wo auch die Proxys des Iran sind, plus dem Iran. Und da hat er in seiner Analyse ja nicht Unrecht. Die stimmt ja. Und da hat er gedacht, okay, mit Trump werde ich jetzt diesen Krieg führen können. Zwei Probleme, die er hatte. Das erste ist, dass Trump alles andere als ein strategisch denkender Mensch ist. Und wie wir ja mittlerweile wissen, haben die Geheimdienste, haben die Militärs in den USA, die Berater ihm auch immer und immer wieder gesagt, pass mal auf, hier gibt's ein Problem, da gibt's ein Problem, die Straße von Hormuz wird ein Problem und so weiter. Es gab keine Strategie, es gab keinen Plan B. Das ist also wirklich eine Katastrophe. Netanyahu ist, also was das betrifft, natürlich klüger als Trump, auch erfahrener. Aber auch er hat am Anfang ja beispielsweise immer von Regime Change geredet im Iran. Und das war Leuten, die sich da wirklich auskannten. Und ich habe viele iranische Kollegen, exiliranische Kollegen, mit denen ich darüber geredet habe, immer klar, das wird nur aus der Luft nicht gehen. Das ist überhaupt nicht möglich, weil die auch nicht verstanden haben, wie dieses Regime und wie dieses System überhaupt funktioniert. Er hatte das Interesse, viel mehr als die Amerikaner natürlich, Sicherheit für Israel zu schaffen. Das hieß dann natürlich vor allem auch, das ballistische Raketensystem komplett zu zerstören. Natürlich auch das Nuklearprogramm. Da sind die Israelis aus ihrer Sicht weitergekommen, aber nicht weit genug. Und Israel wollte ja weiterkämpfen. Es war ja Trump, der gesagt hat, so, jetzt machen wir eine Pause.
Ich würde aber gerne wissen, er hat einerseits das im Iran, aber er steckt ja auch jetzt eben im Südlibanon fest. Haben wir jetzt gerade gesehen. Und ich würde gerne von dir erfahren, warum er da das unterschätzt hat. Er kennt ja den Hisbollah ja so gut, er kennt den Südlibanon sehr gut. Warum funktioniert es nicht, den Hisbollah quasi in den Griff zu kriegen? Jetzt haben wir die Pause, aber danach wird es ja wieder weitergehen mit den Raketen.
Na, aber abwarten, wie es weitergeht. Also da traue ich mich noch keine Voraussagen zu machen. Also es gibt zwei Gründe, warum das gerade schief geht. Der erste Grund ist in der Tat, dass er überzeugt war, dass selbst wenn es zu einer Waffenruhe jetzt mit dem Iran kommt, der Krieg mit der Hisbollah im Libanon, gerade weil das ein Krieg an der eigenen Grenze ist, von Trump nicht unterbrochen wird.
Ja.
Und Trump hat ja auch am Anfang gesagt, hat ja auch gesagt, nö, das bei dem zum Waffenstillstand Libanon gehört nicht dazu, da können die Israelis weitermachen. Dass er sich das dann plötzlich anders überlegt hat, das war auch für Netanyahu und für das gesamte Führungsteam in Jerusalem wirklich ein Schock. Das heißt, erstens hat man gedacht, man kann weitermachen. Es war jedem klar, auch dem Militär. Und die Militärs sind in Israel oft sehr viel nüchterner und in der Einschätzung der Lage sehr viel klüger als die Politiker. Mhm. Vor allem als der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. Mhm. Die haben gesagt, wir haben noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und übrigens, das sagt er in seiner ersten Runde, wo er dann noch mit der Kampfweste, sagt er das ja auf Hebräisch, wir haben noch einen riesen Job vor uns und wir werden das aber zu Ende führen und so. Also das ist der erste Grund. Man ist nicht fertig und man wusste auch in dem Moment, wo man jetzt aufhören muss, man ist überhaupt nicht fertig. Das zweite, aber viel größere Problem ist, dass Netanyahu unterschätzt, was es einfach heute bedeutet, einen asymmetrischen Krieg zu führen. Und diese asymmetrischen Kriege sind für die regulären Armeen aus vielerlei Gründen eigentlich, wenn man so brutal sagen will, Non-Starter. Das geht sofort mit der Frage des Völkerrechts und der Menschenrechte los. Mhm. Man kämpft gegen einen Feind, dem Völkerrecht und Menschenrechte völlig egal sind. Mhm. Man kämpft auch gegen eine westliche Gesellschaft, ich sage das jetzt mal ganz global, die zwar ständig von Menschenrecht und Völkerrecht redet, aber dabei einen eklatanten Fehler macht, zumindest gedanklich oder emotional, dass man von der anderen Seite, Hezbollah, Hamas, Taliban, you name it, es gibt ja sehr viele asymmetrische Kriege in den letzten Jahrzehnten, dass man von denen gar nicht erwartet, dass sie Völkerrecht und Menschenrecht einhalten, wobei ich mir denke, naja, also entweder gilt internationales Völkerrecht für alle oder es gilt halt gar nicht. Und zu sagen, es gilt nur für die und von den anderen erwarten wir es gar nicht, ist natürlich auch rein vom ethischen Aspekt ein großes Problem. Mhm. So, aber es heißt, aber trotzdem führt es dazu, dass die reguläre Armee eines vor allem demokratischen Staates von Anfang an, egal wie sie vorgeht, in einer extrem großen Problematik drinsteckt, weil die andere Seite natürlich den Feind, also die Armee, genau in diese Situation hineinziehen will, dass sie völkerrechtliche Verbrechen oder Menschenrechtsverbrechen begeht oder Kriegsverbrechen begeht. Und das heißt natürlich im Klartext auch, dass solche Organisationen überhaupt nichts darauf geben, ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Das ist Kriegstaktik. Das hat natürlich aber auch etwas zu tun mit Ideologie. Shahids, wir opfern uns für die größere Sache und natürlich auch unser Volk. Das ist der Preis wert. Das ist auf der israelischen Seite natürlich ganz anders. Die Israelis haben Bunker, die haben Mamats, also so Bunkerzimmer in den modernen Gebäuden, dass man nicht mal in einen öffentlichen Bunker oder in die Tiefgarage rennen muss. Also die versuchen, ihre Bevölkerung zu schützen, die anderen eben nicht. Mhm. Nicht nur das, sie wollen ja genau diese Bilder haben, die es dann noch tatsächlich gibt.
Aber das ist ja alles nicht neu.
Die Form des
asymmetrischen Krieges.
So, das ist alles nicht neu und da kommt dann der taktische Fehler, den man immer wieder macht und den die Israelis und die vor allem diese Regierung auch macht, zu glauben, dass weil sie wirklich die beste Armee im Nahen Osten haben und eine der besten Armeen der Welt haben, dass diese militärische Überlegenheit sich auf dem Schlachtfeld tatsächlich auswirken kann. Kann sie aber nicht. Mhm. Weil sie könnte sich nur dann auswirken, und das ist natürlich nicht möglich, wenn man, jetzt brutal gesagt, Völkerrecht, Menschenrecht komplett beiseite lässt und das ganz große Flächenbombardement beginnt. Mhm. Das ist aber nicht machbar. Mhm. Das geht nicht. Das heißt, man kann im Grunde genommen eine Organisation wie die Hezbollah massiv schwächen. Man kann sie aber nicht vernichten und schon gar nicht die Ideologie. Das heißt, man muss auch da ein erklärtes militärisches Ziel haben, was wollen wir und was können wir konkret erreichen, um dann zu sagen, wenn wir das erreicht haben, muss Politik und Diplomatie wieder eingreifen, um zumindest wieder einen Zustand der Ruhe, ich sage nicht Frieden, aber einen Zustand der Ruhe herzustellen. Und was ich im Moment sehe, vor allem auch mit der Besetzung des Südlibanons oder Teilen des Südlibanons, Ich kenne das ja noch. Ich kenne ja noch diese Zeiten, wo Israel 18 Jahre Teile des Südlibanons besetzt hat. Und das war ein Desaster. Rein militärisch ist es diesmal anders. Und zwar ist es deswegen anders, weil anders als damals in den 1890er Jahren, damals hat man die Menschen aus Südlibanon nicht vertrieben. Das heißt, man war umgeben von Bevölkerung und innerhalb der Bevölkerung befand sich die Hezbollah, die dauernd Terroranschläge gegen die Soldaten machen konnte.
Die haben auch mit den Christen kooperiert. Nicht?
Die haben auch mit den Christen kooperiert. Jetzt aber machen sie sozusagen Tabula Rasa. Sie haben etwa 800.000 Menschen vertrieben. Die Dörfer sind leer. Die Dörfer werden vor allem in der unmittelbaren Nähe der israelischen Grenze auch platt gemacht. Außer den christlichen Dörfern übrigens, die christlichen nicht. Und das Militär sagt, wir sind in einer komplett anderen Situation, weil wir jetzt dieses Territorium, weil es sozusagen leer ist, wirklich kontrollieren können. Wir wissen, dass noch ungefähr 1000 Kämpfer im Südlibanon drin sind. Die werden wir aber finden, damit können wir umgehen. Sie haben auch die Brücken zerstört am Litani-Fluss. Das kann ja militärisch alles gut sein, in Anführungszeichen. Politisch bringt das gar nichts. Weil politisch bringt es nur Wut, Hass, Frustration, Not, Chaos. Wir haben aber etwas gesehen, und das wäre ein guter Ansatz gewesen. Wir haben gesehen, dass die Israelis 2024 diesen Überraschungsangriff auf die Hezbollah gemacht haben, nachdem, man darf ja nicht vergessen, auch jetzt bei diesem Krieg hat ja die Hezbollah wieder angefangen, nicht Israel.
Mit den Raketen.
Mit den Raketen. Dasselbe war auch am 8. Oktober. Die Hezbollah hat sozusagen ohne Mühe und Not eine zweite Front eröffnet nach dem 7. Oktober und sich solidarisch erklärt mit der Hamas und gesagt hat, wir werden so lange kämpfen, solange auch in Gaza gekämpft wird. Und dann hat man hin und her geschossen und dann musste man etwa 80.000 Israelis von der Nordgrenze evakuieren, weil man auch Angst hatte, dass die Radwan Forces, also die Spezialeinheiten der Hezbollah, etwas Ähnliches vorhaben könnten wie die Hamas am 7. Oktober. Und dann hat man hin und her geschossen mit Toten, Verletzten und das schaukelte sich so hoch. Dann kam der große Pager-Angriff. Der kam übrigens nur deswegen, weil er kurz davor war, dieser Trick mit den Pagern aufzufliegen. Man wollte sich den aufsparen, dann, wenn man wirklich den Iran angreift. Also musste man da früher einsteigen. Und dann hatte man zu dem Zeitpunkt die Hezbollah nicht geschlagen, aber massivst geschwächt. Und wir haben ab da, haben wir von der libanesischen Regierung, die dann zwei Leute hatte, den Präsidenten Youssef Aoun und den Premierminister Salam, die beide dann aussprachen, was sehr viele Libanesen längst denken, wir haben die Hezbollah satt.
Entwaffnen,
wir müssen sie loswerden, so. Man hat zwar miteinander geredet, aber es war natürlich jedem klar, das ist ja jetzt dasselbe Thema, dass die reguläre libanesische Armee ist zu schwach, um die Hezbollah zu entwaffnen. Das heißt, wir brauchen, und da hätte die Diplomatie wirklich seriös einsetzen müssen, zu sagen, okay, wir Israelis reden mit der libanesischen Regierung. Wir holen die Amerikaner mit ins Boot, die ja bereit waren. Wir holen möglicherweise noch Europäer dazu oder wen auch immer, um zu sagen, so, und wie entwaffnen wir jetzt sozusagen auf internationaler Ebene wirklich die Hezbollah, um da Ruhe zu kriegen.
Aber man hat die Verantwortung natürlich den Libanesen gegeben.
Naja, man hat letztendlich keine Lösung gesucht.
Ja.
Indem man die Verantwortung ihnen übergeben hat, wusste ja jeder, es kann, sie wollen, aber sie können nicht. Und das ist aber dann genau dieser strategische Fehler, den Israel ständig macht, weil es jetzt eine Situation kreiert hat, die auf Jahre eine Bürde wird, politisch, militärisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Weil jetzt gibt es eine Besatzung des Gazastreifens mit über 50%. Es gibt jetzt die Besatzung von großen Teilen von Südlibanon. Es gibt die Übernahme von einigen Positionen in Syrien. Vom Westjordanland rede ich jetzt mal gerade nicht, weil das ist schon lange so. Und das heißt natürlich auch erstmal für die Armee eine unendlich große Aufgabe permanent. wieder eine Besatzungsarmee zu sein an vier Fronten, was eigentlich nicht ihre Aufgabe ist, was sie auch schwächt. Das heißt, man braucht menschliche und wirtschaftliche und militärische Ressourcen, die man da hineinpowern muss und hineinpulvern muss. Das heißt, dass die Armee natürlich dadurch auch für den ganz großen Krieg dann auch geschwächt ist. Aber es bedeutet natürlich auch, dass diese Situation, selbst wenn jetzt dann vielleicht in den nächsten Tagen, wer weiß, Vance, übrigens meine letzte Nachricht, die ich jetzt gerade eben bekommen habe, ist, dass Vance, Kushner und Witkoff noch nicht abgeflogen sind nach Islamabad, sondern einberufen wurden zu einem Geheimgespräch in Washington.
Also ich habe schon angekündigt, dass du sehr gut an den Quellen
also
bist.
Also wir wissen noch nicht, was da passiert, und es ist auch noch nicht, immer noch nicht klar, ob die Iraner nach Islamabad fliegen. Also es hängt alles gerade noch in der Luft, kann sich jetzt schon wieder geändert haben mit zwei Tweets.
Wir checken es nachher gleich nach.
Genau, was meint Donald? Das übrigens ist auch ein Riesenproblem für Israel im Augenblick, nicht nur für die ganze Welt. Die wissen ja schon selber nicht mehr, also was der raushaut. Und das muss man sich mal überlegen. Also wir leben heute in einer Zeit, wo Tweets Weltpolitik machen und fünf Minuten später der gegenteilige Tweet auch wieder. Also vor allem als Journalist hetzt man jedem Quatsch hinterher, und man, eigentlich möchte man sagen, nee.
Darüber sprechen wir nachher gleich mit der Medienwarte. Genau. Ich würde gerne mit dir wieder den Fokus auf den Südlibanon kommen. Ja. Und dich fragen, wie denn Netanyahu denn da wieder rauskommt. Also er hat ja jetzt quasi auch dem Hisbollah eine Art Narrativ ja gegeben. Es ist ja eine Art Besetzung wieder. Das führt ja wieder dazu, dass sie wieder sagen können, wir müssen den Südlibanon befreien. Und gleichzeitig geht es ja darum, dass man die Bevölkerung in Nordisrael ja irgendwie auch schützt, und zwar längerfristig schützt. Welche Optionen bleiben denn jetzt Netanyahu, um da jetzt irgendwie wieder aus dieser Situation herauszukommen? Er könnte ja entweder sich selber zurückziehen. Er könnte ein politisches Abkommen finden mit dem Hisbollah, was ja irgendwie unwahrscheinlich ist. Oder was soll er denn jetzt machen?
Also wir erleben auf drei Ebenen verschiedene Entwicklungen, die dann entscheiden werden, was tatsächlich passiert. Das eine ist, dass Trump ja wirklich Libanesen und Israelis gezwungen hat, jetzt sich zu treffen und miteinander zu reden. Ja. Das passiert jetzt zum ersten Mal nach Jahrzehnten auf Botschafterebene in Washington am Donnerstag. Treffen sie sich zum zweiten Mal wieder, da wird geredet, endlich, richtig. Wo das hinführt, weiß kein Mensch, aber sie reden miteinander. Mhm. Das heißt, die libanesische offizielle Regierung und die israelische Regierung tauschen sich aus, überlegen. Und natürlich steht über allem die Frage, ja, wer soll es denn dann richten mit der Hisbollah? Aber unabhängig davon finde ich erst einmal die Tatsache, dass da plötzlich jetzt diplomatische Bewegung zwischen den zwei Staaten entstanden ist, auch insofern gut und wichtig, weil es auch zeigt, dass die libanesische Regierung wirklich Ruhe haben will und die Bevölkerung auch, und dass das Narrativ der Hisbollah jetzt nicht mehr verfangen wird. Ich habe vor einigen Tagen eine sehr interessante libanesische Sendung gesehen, mit einem sunnitischen Journalisten, der genau vorgerechnet hat, was die Hisbollah in den ganzen Jahrzehnten seit 1982, seitdem sie gegründet wurde, diesen Staat gebracht hat. Wie viel Tote, wie viel Verletzte, wie viel Besatzung, wie viel Vernichtung, wie viel dies. Und er zählte auf, wie viel Tote es in den Jahrzehnten seit der Staatsgründung Israels, also 48 bis 82, gegeben hat. Man sagt, der ganze 80 über den Zeitraum von 48 bis 82, weil es immer wieder mal Auseinandersetzungen gab, damals noch mit Arafat und der PLO, als die PLO von Jordanien vertrieben wurde, im berühmten Schwarzen September. Dann sind sie dort in den Libanon gegangen, haben dort sofort auch wieder für Unruhe gesorgt und waren ja mit die Provokateure für den libanesischen Bürgerkrieg. Also die Menschen wissen schon, sie sind keine Liebhaber Zions geworden, also keine Illusionen, aber sie wissen schon, dass wenn die Hisbollah nicht da wäre, die Israelis auch nicht da wären. Die Israelis haben keine territorialen Interessen im Libanon. So, das ist das eine, dass sie miteinander reden, ist schon mal wichtig. Das zweite, und das ist ein sehr wichtiger Punkt und Aspekt, von dem wir im Moment gar nicht wissen, wie das weitergeht, weil wir nicht wissen, geht der Krieg weiter? Gibt es eine diplomatische Lösung? Wenn ja, wie schaut die aus? Wenn der Iran als ganz großer Geldgeber der Hisbollah ausfallen würde, dann wird die Hisbollah Mühe haben zu überleben. Mhm. als militärische Organisation. Wenn das der Fall wäre, würde das natürlich auch wiederum all die Kräfte im Libanon stärken, die die Hisbollah loswerden wollen. Also da gibt es ganz viele Imponderabilien. Aber wenn das alles ungelöst bleibt, dann wird Netanyahu nicht nur ein Problem haben, sich aus diesem Sumpf rauszuziehen, sondern wird Israel ein Problem haben, sich aus diesem Sumpf rauszuziehen, weil dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn Netanyahu längst nicht mehr an der Macht ist, möglicherweise der nächste Premier, den ich sowieso um seinen Job nicht beneide in Israel, mit dieser Katastrophe und mit diesem Desaster und nicht nur mit diesem umgehen muss. Also wer immer Premier in Israel eines Tages wird nach Netanyahu, der hat keinen lustigen Job, der hat keine lustige Aufgabe.
Ja, weil das ein endloser Konflikt ist dort im Südlibanon.
Es ist im Südlibanon ungelöst, es ist völlig ungelöst in Gaza. Westjordanland ist ein Desaster, weil die Rechtsextremisten dort tun und lassen, was sie wollen, mit sozusagen dem Abnicken von zwei rechtsextremen Ministern. Und Netanyahu kümmert sich nicht darum, weil dem ganz andere Dinge interessieren und er lässt die machen, anstatt da ein Machtwort zu sprechen. Ja, und dann ist nach wie vor die große Frage, was geschieht mit dem Iran? Wie wird der Iran aus diesem Krieg rauskommen? Was wird Trump, wenn es zu einer diplomatischen Lösung in Anführungszeichen käme, was wird er ihnen geben? Wird das Regime nicht nur überleben, sondern wird das Regime sich auch wieder aufrüsten können? Wir wissen noch nicht, was dort alles wirklich zerstört ist. Wir ahnen es, aber wir wissen es noch nicht. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, der in der Berichterstattung häufig vergessen wird. Alle meine exil-iranischen Kolleginnen und Kollegen sind total verzweifelt, natürlich auch, weil sie Familie im Iran haben. Und sie sagen, was immer wir über Telegram mitbekommen aus dem Land, man darf nicht vergessen, das, was wir im Moment aus dem Land hören und sehen, ist ja alles sozusagen zensiert. Es kommt ja nur raus, was das Regime erlaubt. Wenn Sie Frederick Plytkin von CNN in Teheran herumlaufen sehen oder die Korrespondentin vom ZDF, die übrigens alle ganz wunderbares Internet haben und nach draußen senden können, obwohl die gesamte Bevölkerung kein Internet haben, dann wissen Sie ganz genau, was hier gespielt wird. Nämlich, dass das Regime solche Leute reinlässt und sie dann benutzt, um eine bestimmte Message rüberzugeben. Im besten Fall, wenn die dann wieder rausgehen, erzählen sie, was sie wirklich gesehen haben. Und
echt, denkst du das, dass sie das so...
Ja, natürlich. Die können nicht frei reden. Selbstverständlich nicht.
Also auch CNN-Leute
und ZDF? Nein, geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Sonst kommen sie gar nicht rein. Und wenn sie das machen würden, würden sie sofort rausgeschmissen werden. Also was ich von unseren iranischen Kollegen und Kolleginnen hier im Ausland erfahre, die sich über Telegram und andere Kanäle und Wege informieren, ist, dass angeblich, ich kann das nur wiedergeben, etwa 80% der iranischen Bevölkerung betet und hofft, dass dieser Krieg weitergeht. Weil ihnen allen klar ist, wenn dieser Krieg jetzt aufhören würde, so wie es jetzt ist, ganz egal, was die Amerikaner rausbekommen, Straße von Hormuz geöffnet, nicht geöffnet, was auch immer, dann wird sich die ganze Wut, die ganze Kontrolle, die ganze Aggression und die Konsolidierung der Macht wird sich dann auf die eigene Bevölkerung wieder auswirken. Und angesichts dieser etwa 30.000 bis 40.000 Toten von Dezember, Januar, weiß natürlich die Bevölkerung, wenn das der Fall wäre, dann ist sie verloren. Und dann ist auch das Regime auf lange Zeit nicht mehr wegzukriegen.
Ja, dann ist sie fest im Sattel.
Wobei, und das weiß auch die Bevölkerung im Augenblick nicht, wir wissen noch nicht, was alles zerstört ist. Meine Kollegin Shahrzad Osterer, die auch beim Bayerischen Rundfunk arbeitet.
Mit der du ein Buch schreibst?
Genau, mit der ich gerade ein Buch über den iranisch-israelischen Konflikt schreibe, kommt im Herbst. Bisschen Werbung. Die erzählte mir, dass man mittlerweile sehr genau sehen kann, dass es innerhalb des Regimes zu wirklich massiven Streit und Misstrauen kommt. Und sie sagte, das sah man beispielsweise auch daran, dass bei dem ersten Treffen im Islamabad eine ganze Kolonne an Iranern da mitgekommen ist.
Eine große Delegation. Ne?
Eine riesige Delegation, die nämlich aus den ganz vielen verschiedenen Fraktionen der Machthaber ist, die sich alle nicht mehr vertrauen und die alle mitgeflogen sind, um zu kontrollieren, was da passiert. Das heißt, wir wissen de facto nicht, was innenpolitisch oder innerhalb des Regimes wirklich passiert. Wir wissen nicht, ob möglicherweise das Regime, sollte der Krieg beendet sein, dann doch so geschwächt ist, dass vielleicht in 4, 5, 6 Monaten es doch zu einem neuen Aufstand kommt und das Regime fällt. Das ist im Moment alles überhaupt nicht abzusehen.
Also abschließend zu sagen, also wir haben angefangen im Südlibanon, aber es zeigt einfach, dass im Moment alles so auf der Kippe ist und wir haben einfach die Außenwahrnehmung, wir wissen nichts, was im Innern passiert, und wenn aber das iranische Regime tatsächlich kippen sollte, dann wird es tatsächlich zu einer neuen Ordnung im Nahen Osten kommen. Das können wir so festhalten.
Dann wird sich die Ordnung verändern, ganz massiv. Und was man auch, ganz wichtig, was man auch sagen muss, dabei geht es nicht nur um Israel, die Situation. Sollte das Regime überleben, hat das auch fatale Folgen für die Golfstaaten. Und das ist, wo die Golfstaaten und Israel ein großes gemeinsames Interesse haben, dass die Amerikaner nicht jetzt für sich vor den Midterm-Wahlen ihres rausziehen, was sie für sich jetzt gerade brauchen, und dann im Grunde genommen sagen, okay, und tschüss, und die Region soll machen, was sie will, weil dann die Region in einem noch größeren Desaster und in einer noch tieferen Unsicherheit wäre, als sie es vorher war. Und diese Unsicherheit bedeutet ganz klar, das muss man sich auch vergegenwärtigen, der nächste Krieg wird damit schon wieder vorbereitet. Der nächste Krieg wird kommen und er wird schlimmer werden als der jetzige.
Vielen Dank, Richard. Das war NZZ Geopolitik Live in einer Aufzeichnung aus dem Berner Theater vom Dienstag, 21. April. Zu Gast war der langjährige ARD-Nahost-Korrespondent und heutige Spiegel-Bestseller und NZZ-Autor Richard C. Schneider. Mein Name David Vogel, danke fürs Zuhören und danke für Ihren Besuch.